Klopfzeichen aus der Tiefe. Sondersendung zum Verschwinden des Tauchboots Titan. Hallo, ich bin Chris vom Podcast Erlebnis Irland. Ich bin Reisefotograf und Podcaster. Heute sind wir mal on air mit einer Sondersendung zum Thema Titan, ein Tauchboot, das auf dem Weg zur Titanic war, um dort Aufnahmen über den Verfall des Schiffes zu machen, aber auch mit 4 Passagieren an Bord. Das Geheimnis der Titanic. Das ist ein Buch. Das habe ich zum ersten Mal gesehen in den 80er Jahren, als ich mit meinen Eltern in Venedig war, nicht in Venedig, in Rom war, auf einer Bildungsreise. Und es muss 1987 gewesen sein. Da war ich vorne auf dem Cover, dass der Bug eines Schiffes drauf mit Rosttränen und ein kleines Tauchboot, ein winziges Tauchboot, das den Anker des Schiffes beleuchtet. Und das war die Titanic. Und zwar war das Buch, das erste Buch von der Entdeckung der Titanic, das Robert Ballard damals veröffentlicht hat. Ich war von dem Buch von dem Cover gleich so begeistert, dass ich sogar Italienisch gelernt hätte, um dieses Buch anzuschauen. Ich habe mir dann das Buch von meinen Eltern zum Geburtstag gewünscht und tatsächlich lag es dann auch im Esszimmer auf dem Geburtstagstisch eingepackt. Ich bin so gegen 3 oder 4 Uhr morgens aufgewacht, konnte dann nicht mehr schlafen, habe mich dann ins Esszimmer geschlichen, das Buch ausgepackt. Ich hatte ja dann schon Purzeltag bzw. Geburtstag und habe dann gelesen, bis ich dann sowieso aufstehen musste und in die Schule gehen. Und danach habe ich es dann vollends fertig gelesen. So faszinierend war das, die Entdeckung dieses Schiffes. Zuvor habe ich aber dann natürlich in der Tagesschau, das war dann mindestens noch ein halbes Jahr oder Jahr davor, die ersten verschwommenen Bilder gesehen, als die Kamera unter Wasser über den Bug der Titanic geglitten ist, also ganz furchtbare, schlechte, verpixelte Bilder und den einer berühmte Kessel, auf dem die Kaffeetasse steht, als hätte ihn der Heizer dahingestellt. Das war also die ersten Bilder und dann das Buch dazu. Also ich war richtig gehend geflasht von diesem Thema, von der Entdeckung. Und damals hat mich dann das Thema Titanic arg oder richtig in den Bann gezogen. Da hat mich das Titanic-Fieber dann so richtig gepackt. Und als Irlandreisender ist mir dann irgendwann bewusst geworden, dass Irland ja das Land war, in dem die Titanic die meiste Zeit ihrer Existenz verbrachte, weil sie ja in Belfast gebaut wurde. Und dann war es auch das letzte Stück Erde, auf dem es noch bei dem das Schiff angelegt hat, und zwar in Cove, beziehungsweise damals Queenstown. Das war die letzte Station, das das Schiff gemacht hat, bevor es dann auf ihre verhängnisvolle Fahrt gegangen ist. Heute kam dann jetzt die Meldung, dass es Klopfzeichen gibt von der Titan. Nochmal zurück, die Titan ist ein Tauchboot, das zur Zeit unterwegs war oder das am Sonntag unterwegs war, ab Sonntag, um die Titanic zu erkunden. Und dann nach einer Stunde und 45 Minuten ist der Kontakt zu diesem Tauchboot abgebrochen. Und heute kam jetzt die Meldung, heute früh, dass man möglicherweise Klopfzeichen vom Bord dieses Tauchboots gehört hat. Solange sie hier war, war sie in Ordnung. Das sollen die irischen Werftarbeiter von Harold & Wolff gesagt haben, als sie vom Unglück der Titanic gehört haben. Sie haben das Schiff ganz übergeben und da hat alles funktioniert und alles war super und in bester Ordnung. Aber warum bewegt uns das Schicksal der Titanic heute noch immer so stark? Wir hatten im Zweiten Weltkrieg den Untergang der Wilhelm Gustloff zum Beispiel. es ist nicht klar, wie viele Menschen da umgekommen sind. Es waren aber deutlich mehr wie bei der Titanic. Bei der Titanic waren es um die 1500. Bei der Wilhelm Gustloff waren es mindestens 4000 bis 9600 Menschen, die da ihren Tod gefunden haben. Kürzlich, erst letzte Woche, ist vor Griechenland ein Flüchtlingsschiff untergegangen mit 700 Flüchtlingen. Davon konnten bisher nur 104 gerettet werden. Zehntausende Migranten starben während der Famine, also irische Emigranten, starben während der Famine an Bord der Coffin Ships, als sie versuchten, der Hungersnot zu entkommen durch Krankheiten und Unglücke. Man hat da jetzt wieder den Zusammenhang mit eben dieser Migrationswelle aus Richtung Afrika. Also diese Parallelitäten, die kommen mir immer wieder in den Sinn. Aber warum lebt der Mythos Titanic so weiter? Natürlich nicht zuletzt wegen dem Film, den James Cameron im Jahr 1997 rausgebracht hat, Titanic, mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet als Rose und Jack. Allein das war schon ein Thema, was dieses Schiff unsterblich gemacht hat. Aber im Vorfeld gibt es natürlich weitere Gründe. Zum Beispiel, mein Dozent an der Uni hat immer gesagt, ja, es ist ein Meta-Zeichen, eine Technikgläubigkeit, dieser Mythos der Unsinkbarkeit, der Technikgläubigkeit, möglicherweise. Aber auf jeden Fall die Arroganz der Protagonisten, die Impertinenz der Schiffbauer, die das größte und prachtvollste Schiff bauen wollten, aber auch die Ignoranz und Arroganz der Passagiere aus der ersten Klasse. Und natürlich die Verkettung der unglücklichen und schwierigen Umstände. So zum Beispiel, dass eben Funknachricht nicht weitergeleitet wurde, dass keine Ferngläser im Krähennest waren und so weiter und so fort. Im Prinzip haben diese Verkettungen alle dann letztendlich zum dramatischen Ende dieser Jungfernfahrt geführt und natürlich auch, dass zum Beispiel ein großer Prozentsatz der dritte Klasse Passagiere verstorben ist. Eine These dagegen, dass man die dritte Klasse Passagiere bewusst hat nicht an Deck kommen lassen, die ist allerdings mittlerweile widerlegt, weil zum Beispiel deutlich mehr zweite Klasse Passagiere, aber auch sehr viele erste Klasse Passagiere, zumindest die männlichen, bei diesem Drama ums Leben gekommen sind. Und es sind mehr zweite Klasse Passagiere, zumindest männliche zweite Klasse Passagiere, ums Leben gekommen, wie jetzt zum Beispiel eben aus der dritten Klasse. Nichtsdestotrotz sind 1500 Menschen sinnlos im kalten Atlantik ertrunken. Viele davon waren auf dem Weg, um eben einen Neustart, ein neues Leben zu beginnen. Die Konsequenzen dieses Untergangs waren aber auch nachhaltig, vor allem auch für die ganze Schifffahrt. So wurde zum Beispiel die internationale Eispatrouille gegründet, die unter der Aufsicht der US-Küstenwache die Bewegungen der Eisfelder beobachtet, vor allem für die Schifffahrt. Es wurde verordnet, genügend Rettungsschiffe mitzuführen. Man muss sich denken, dass ein Schiff dieser Größe, es heißt immer, das Schiff hatte zu wenig Rettungsboote. Ja, es hatte weniger Rettungsboote wie Passagiere, aber es führte mehr Rettungsboote mit sich, wie das Schiff hätte mitführen müssen. Also hat es, oder mehr Rettungskapazität, also hat es dazu geführt, dass dieses Gesetz reformiert wurde, dass die Schiffe jetzt dann künftig genug Rettungsplatz bieten musste. Klar, es war so, die Gesetze waren veraltet, die Sicherheitsgesetzgebung, und Schiffe in dieser Größenordnung waren einfach nicht vorgesehen. Und so gab es eine Höchstzahl an Plätzen in den Rettungsbooten, und die hat die Titanic mehr als eingehalten, aber es waren halt nicht ausreichend. Dazu wurden auch noch die Schiffsrümpfe verstärkt, und auch zum Beispiel muss man wissen, dass der Funk, die Marconi, die Firma Marconi, unabhängig war vom Schiff Also die Funker haben nicht zur Schiffsbesatzung gehört, nicht wirklich. Das heißt, die waren privatwirtschaftlich und sie waren auch nicht zwingend dazu verpflichtet, die Informationen weiterzugeben, die sie bekommen haben, eben in dem Fall von irgendwelchen Eisbergen. Und dann ist eben passiert, dass die Telegrafenbediensteten damit beschäftigt waren, eben die Korrespondenz der zahlenden Kundschaft, nämlich ihrer der Fahrgäste, abzuwickeln, während eben die Eiswarnungen eingegangen sind und diese sind dann eben nicht weitergeleitet worden. Auch das ist dann geändert worden, dass eben solche Sachen zwingend weitergegeben werden müssen. Welche Ursachen gibt es denn jetzt für Untergänge von irgendwelchen Schiffen? Das ist doch ganz klar. Frauen und Bananen, das sind zwei Dinge, die Pech bringen auf einem Schiff. Und wir müssen uns natürlich überlegen, genau das beides gab es natürlich jede Menge an Bord des Schiffes. Also als das Schiff ausgelaufen ist, ist das schon an einem ganz schlimmen Omen passiert, weil es waren garantiert Frauen an Bord und zwar mehr als genug, weil man hat ja auch einige davon gerettet dann nachher. Und mit Sicherheit auch, zumindest in der ersten Klasse, dann auch Bananen. Ein weiterer Risikofaktor waren schwarze Taschen, schwarze Koffer, aber auch Rothaarige. Ein Ding, was natürlich bei irischen Immigranten, ein Land, das für ihre Redheads bekannt ist, natürlich überhaupt nicht vorkommt, dass es rothaarige Passagiere gegeben haben wird. Dann darf man natürlich auch eins auf keinen Fall machen, das Deck oder das Schiff mit dem linken Fuß betreten. Und welcher der Passagiere hat das gewusst? Ja, also das muss man ganz klar sagen, da herrschte dann zur Zeit in 1912, herrschte da ein ziemliches Informationsdefizit, dass man nicht mit dem falschen Fuß auf die Planken des Schiffes aufstehen darf. Und was man natürlich gar nicht unterschlagen darf, Priester an Bord, vor allem die bringen Unglück. Wir haben mindestens zwei Priester an Bord, wir haben sogar drei Geistliche an Bord, Thomas Bales und Joseph Peruschitz, das waren zwei Geistliche, die fast jeden Tag sogar eine Messe gelesen haben, ganz furchtbar. Und dann gab es auch noch unseren fotobegeisterten Geistlichen Francis M. Brownie, ich weiß nicht, Brownie oder Brown, ich habe ja lieber Father Brown, weil ich mag unseren Heinz Rühmann als Father Brown, dieser resolute Pfarrer, der seine Fälle löst, den finde ich ja richtig gut. Darum wäre ich ja lieber für Father Brown, die dann ihre Messen gelesen haben. Ich meine, der Father Brown hat lieber fotografiert, aber die anderen, die haben halt Messen gelesen und schon das war natürlich eine ganz, ganz schlechte Voraussetzungen. Selbstverständlich, ein weiterer riesiges Gefahrenpotenzial hat auch der Schönheitssalon und der Friseursalon, weil Haare und Nägel schneiden ist auch ganz, ganz schlecht auf einem Schiff. Das führt garantiert zu Komplikationen. So, und damit haben wir jetzt natürlich alle Probleme oder alle Gefahrenquellen abgearbeitet, die nicht beachtet wurden im Vorfeld. Naja, jetzt aber mal wieder im Ernst. Als im Jahr 1985 in der Tagesschau das erste Mal die verpixelten Bilder und die unscharfen Bilder vom Verbug des Schiffes der Titanic auftauchten, war ich völlig aus dem Häuschen. Bisher hieß es immer, das Schiff ist verschwunden, es ist nicht zu finden, da ist es zu tief und die Fläche ist zu groß. Und doch gelang es Robert Ballard, das Schiff zu finden. Und zwar eigentlich als Projekt für, ich meine, es war ein Rüstungsprojekt, da ging es darum, die Meeresboden mit irgendwelchen Spezialgeräten zu sondieren. Und er hat sich dann die Titanic ausgesucht und im Rahmen dessen das Schiff auch gefunden, in einer Tiefe von 3800 Metern. Der Bau eines Traumschiffs. 1907 vereinbarten Bruce Ismay, der Chef der White Star Line, und Lord William James Peary, Chef von Harlan & Wolff, den Bau von 3 Luxuslinern einer ganz neuen Kategorie. Und zwar die Olympic, die Titanic und die Gigantic. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Es sollten die größten und luxuriösesten Schiffe der Welt werden. Grund war der Konkurrent, die Cunard Line, die zu der Zeit die schönsten mit der Mauretania und Lusitania die schönsten Schiffe hatten. Die Zielgruppe waren die Superreichen, der Jet-Set der damaligen Zeit, das wichtigste Marktsegment, aber auch die dritte Klasse Passagiere. Auch wenn man immer sagt, wie schlecht die dritten Klasse Passagiere behandelt worden sind, ist es trotzdem so, dass an Bord des Schiffes der Unterbringungsstandard und die Verpflegung der dritten Klasse Passagiere über Standard waren. Sie hatten saubere, moderne Kabinen, sie waren beheizt, es gab Gemeinschaftsräume, die Verpflegung war gut. Also alles, was, also besser wie da, wo sie hergekommen sind. Wenn man schon mal Irland bereist hat und diese Famine Villages sich angeguckt hat, dann weiß man, was da los war. Und wenn die Häuser dann zwangsgeräumt wurden, weil man die Pacht nicht bezahlen konnte, dass dann die Dächer abgedeckt, die Balken konfisziert wurden oder einfach der Schuppen angezündet wurde. Da ist, glaube ich, die Unterbringung an Bord der Titanic deutlich besser. Das Schwesternschiff der Titanic, die Olympic, wurde am 20.10.19 zu Wasser gelassen. Die Titanic folgte dann am 31. Mai 1911 und am 26.02.1914 folgte dann die Britannic. Die Britannic sollte ursprünglich eben Gigantic heißen. Aufgrund des Titanic-Unfalls, der Titanic-Katastrophe, wurde sie dann allerdings in Britannic umbenannt. Auch sie hatte kein glückliches Schicksal. Sie wurde nämlich relativ schnell nach dem Stapellauf, da war ja dann der Erste Weltkrieg, wurde sie als Lazarettschiff umgebaut und sank im Mittelmeer, nachdem sie auf eine Mine aufgelaufen ist. Die Titanic sank im Eismeer. Das einzige Schiff, das quasi regulär in Ruhestand gegangen ist, war das erste Schiff aus dieser Serie, und zwar die Olympic. Die Titanic, wie auch ihre zwei Schwestern, bestehen aus über 2000 massiven Stahlplatten und über 3 Millionen Nieten. Das Schiff hatte eine Größe von 46.329 Bruttoregistertonnen und war zumindest eine Zeit lang somit das größte Schiff der Welt. Länge 270 Meter, Breite 28 Meter, Höhe 20 Meter. Das hört sich nach richtig viel an, aber heutige Kreuzfahrtschiffe, vor allem auch die, die nach Venedig einlaufen, die sind deutlich größer. 18 wasserdichte Schotten, 6000 Tonnen Platz für Ladung. Das Schiff allein braucht beim Normalbetrieb 820 Tonnen Kohle am Tag. Kapazität für 730 Passagiere in der ersten Klasse, 560 Passagiere in der zweiten Klasse, das sind am wenigsten, und 1200 Passagiere in der dritten Klasse. Dazu kommen noch 900 Mann Besatzung, ausgestattet mit luxuriösen Salon, einer Bibliothek, einem Squashplatz, Aufenthalts- und Gesellschaftsräume, Turnraum bzw. Fitnessstudio, Schwimmbad, türkisches Bad, Restaurants, Cafés, Deckpromenade. Also für die damalige Zeit vom Feinsten. Wenn ihr noch mehr Infos oder wenn du noch mehr Infos willst über den Bau und die Entstehung der Titanic, dann hört ihr einfach unseren Podcast zum Thema Titanic Experience an oder besuch gleich die Titanic Experience in Belfast. Dort wird das alles in der Experience, die ganze Entstehungsgeschichte, sehr detailliert, sehr ausführlich und sehr spannend erklärt. Von der Zeichnung des Schiffes, von der Vereinbarung zwischen Ismay und Harlan & Wolff und so. Das gibt's alles dort zu sehen. Von der Kiellegung bis zur Jungfernfahrt. Am 31.03.1909 wird der Kiel des Schiffes bei Harlan & Wolff auf der Werft gelegt. Ein Jahr später, im Oktober, ist der Rumpf des Schiffes soweit fertig beplankt oder halt mit den Eisenplatten versorgt. Also das Schiff, der Rumpf steht. Ja, jahrelang, beziehungsweise solange das Schiff in Belfast war, hat es zusammen auch mit der Olympic und der Britannic, hat es die Skyline der Stadt dominiert. Man hat schon von weitem gesehen, das Schiff konnte man schon von weitem sehen. Am 31.05.1911 lief das Schiff vom Stapel mit 100.000 Gästen. Es wurde 23 Tonnen Schmieröl und Seife benutzt, damit der Rumpf und damit der Rohbau von dem Schiff sauber und kontrolliert in das Hafenbecken schlittern konnte. Man brauchte 80 Tonnen Stahlseil und 3 Anker, um eben die Geschwindigkeit des Gleitens zu kontrollieren. Es war eine gefährliche Geschichte, weil da musste noch Hand angelegt werden und es kam immer wieder zu tödlichen Unfällen, wenn Schiffe vom Stapel liefen. Und ich denke auch bei der Titanic, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind einige Werftarbeiter ums Leben gekommen. Das Schiff bekam im Januar 1912 16 Rettungsboote und 4 Fallboote. Wie gesagt, es war mehr, als eigentlich an Bord hätte genommen werden müssen. Im März 1912 ist die Titanic dann vollständig ausgerüstet und abnahmebereit. Am 1. April muss die erste Testfahrt und Erprobungsfahrt verschoben werden aufgrund eines starken Nordwestwinds. Aber die wurde einen Tag später nachgeholt, weil die Zeit drängt, weil das Schiff musste dann noch beladen werden in Southampton. Entsprechend war da nicht viel Spielraum. Am nächsten Tag wurden dann die Seetests durchgeführt, die Titanic quasi auf die keltische See geschleppt. Es wurden Steuermanöver bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchgeführt. Es wurde die Höchstgeschwindigkeit getestet. Es wurde festgestellt, dass die Maschinen die Erwartungen übertrafen und das Schiff erreichte 24 Knoten bzw. 44 Stundenkilometer, was damals schon ziemlich schnell war. Nach den Tests erhält das Schiff sofort die Freigabe als Passagierschiff und verlässt noch am Abend, nachdem die Prüfungskommission von Bord war, Belfast in Richtung Southampton. Und zwar schon unter dem Kommando von Captain Edward J. Smith, auch bekannt als der Kapitän der Millionäre. Am 3.4.12 erreicht die Titanic Southampton und sofort am nächsten Tag beginnen die Vorbereitungen für die Jungfernfahrt. Dafür wurden 6 Tage veranschlagt. Allerdings kam am 6.4. ein Streik der Bergarbeiter dazwischen, die es notwendig machte, 4.500 Tonnen Kohle, ich meine 800 Tonnen pro Tag, 4.500 ist da nicht so viel, Tonnen von der Olympic und 5 weiteren Handelsschiffen zusammenzukaufen. An diesem Tag gehen auch die meisten Besatzungsmitglieder an Bord. Der nächste Tag, der 7.4., ist dann Ostern, und zwar ein Feiertag. Auch da ging dann ist Southampton noch katholisch? Nee, irlandisch-katholisch. Aber da ging dann auch da nichts. Nach Ostern, am 8.4.1912, waren dann die Lebensmittel an Bord genommen. Und am 9.4. ist dann der letzte Tag des Schiffes in Southampton und die Offiziere beginnen ihren regulären Dienst. Am nächsten Tag, dem 10.04.1912, und zwar Um 11.45 Uhr ertönen die mächtigen Dampfpfeifen, die Dreierpfeifen des Schiffs und zeigen an, dass es Zeit wird zum Ablegen. 3 bzw. 6 Schlepper ziehen das Schiff auf See und die Jungfernfahrt der Titanic beginnt. Harlan und Wolf. Also in der irischen Geschichte ist irgendwie alles miteinander verwoben. Und Harlan und Wolf und die White Star Line, die sind ja auch miteinander verknüpft. Und es gibt sogar Verbindungen nach Deutschland. Harlan und Wolf wurde 1861 gegründet und hatte in der Höchstzeit, in der Blütezeit 30.000 Mitarbeiter, war einer der wichtigsten Arbeitgeber in Belfast. Mit deutlich weniger, nämlich um die 123, ging dann das Unternehmen 2019 in die Insolvenz. Im Jahr 1854, ich habe jetzt zwar vorher gesagt, 1861 wurde sie gegründet, aber sie entstand aus einer anderen Firma. Und 1844 übernimmt Edward James Harland eine Werft. Bei seiner Unternehmung erhielt er finanzielle Unterstützung von dem deutschen Kaufmann Christian Schwabe. Ist das nicht schön, gell? Von Stuttgart. Nee, von Stuttgart war er nicht, aber halt mit dem Nachnamen Schwabe. Er sorgte dafür, dass im 1. Januar 1862 der Ingenieur Gustav Wolf, einer seiner Neffen, der Firma beitrat, um die aufgrund von seiner Geschäftstüchtigkeit unter anderem angelandeten Aufträge abarbeiten zu können. Und damit war dann das Erfolgsunternehmen Harland und Wolf gegründet. Schwabe brachte auch Thomas Ismay und Harland und Wolf zusammen, also quasi White Star Line und eben die Werft. Ab da ließ die White Star Line sämtliche Schiffe bei Harlan und Wolf bauen. Harlan und Wolf baute auch nicht für die Konkurrenz. Es gab da zwar keine Vereinbarungen, aber es hat sich dann wahrscheinlich nicht ergeben. Und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren die Auftragsbücher voll. Im Zweiten Weltkrieg wurden natürlich Schiffe und Frachter für die Alliierten zusammengedübelt. 1960 und 70 geriet das Unternehmen dann in dem Zeitraum in finanzielle Schieflage. Da ging es der Werft so, wie es vielen Werften ging, auch in Deutschland. Und sie gerieten in finanzielle Probleme. Was jetzt noch übrig ist, ist das Werftgelände, die Kulissen zuletzt von Games of Thrones gestanden sind und wo eben Games of Thrones gefilmt worden sind. Und die beiden Kräne, Samson und Goliath, ich glaube, die sind von ThyssenKrupp oder sowas, die gelb angestrichenen Brückenkrans, die sind noch zu sehen. Zwei gigantische Teile, stehen als Wahrzeichen von Belfast auch unter Denkmalschutz. Parallel zum Niedergang der Werft geschah dann auch der Niedergang von Belfast. Es gab dann auch die Troubles und diese ganzen Geschichten. An der Stelle, wo einst die Titanic gebaut wurde, wo die Hellinge und die Trockendocks waren, da befindet sich heute die Titanic Experience auf dem ehemaligen Werftgelände im Titanic Quarter. Heute ist es wieder ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, Stichpunkt Tourismus für die Stadt Belfast und spült auch regelmäßig viele Besucher in die Stadt. Die Experience wurde dann am 31.03.2012 eröffnet, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Jungfernfahrt der Titanic. Also ihr seht, das Ganze greift wieder sehr schön ineinander, die Geschichte der Titanic mit eben die Geschichte von Irland, in dem Fall von Belfast. Untergang und die Katastrophe des Schiffs. Am Abend des 10. April 1912 gegen 6.30 Uhr erreichte die Titanic Cherbourg. Cherbourg hat zwar einen Überseebahnhof, aber für Schiffe in dieser Größenordnung waren die Piers zu klein und das Hafenbecken zu nieder. Darum musste die Titanic außerhalb des Hafens vor Anker gehen. Es wurden 274 Passagiere an Bord genommen, die wurden und Post noch, weil die Titanic heißt auch Royal Mail Ship RMS Titanic, manchmal heißt es auch SS Titanic, Royal Mail Ship Titanic, das heißt, es wurde Post an Bord gebracht, die wurde dort auch bearbeitet, es gab da auch quasi eine Art Postbüro, das brachte dem Schiff nochmal zusätzliche Einnahmen ein, so am Rande. Also es wurden 274 Passagiere aufgenommen, darunter auch John Jacob Astor und Benjamin Guggenheim, wie auch die unsichtbare Mary bzw. Molly Brown, die dann später dann noch weitere beim Untergang noch eine relativ wichtige Rolle spielen wird, weil sie eben da sehr resolut auch gewisse Vorgänge kontrolliert und die Rettungsmaßnahmen koordiniert hat und so und die Evakuierung des Schiffs. Okay, also diese Passagiere kamen an Bord und insgesamt waren es 274 Passagiere. Sie wurden mit zwei Tendern rausgefahren zum Schiff. Und einer der Tender, und zwar die Nomadik, kann jetzt bei der Titanic Experience besichtigt werden. Früher musste man da ein Extra-Ticket lösen. Heute kriegt man quasi, ist das ein Kombipreis mit dem Ticket von der Titanic Experience. Also wenn ihr die Titanic Experience anguckt, könnt ihr euch auch noch die Nomadik angucken. Die wurde dann in Paris entdeckt vor ein paar Jahren oder vor 20 Jahren. Und dann unter Abbau von sämtlichen Decksaufbauten geborgen und dann restauriert und nach Belfast überführt. Also auch eine sehr spannende Geschichte. Also ihr seht, Titanic, das ist eine Story ohne Ende, auch wenn das mit dem Schiff an sich nicht mal zwingend was zu tun hat. Danach lichtete die Titanic den Anker und nach 14 Stunden ereignisloser Fahrt erreichte das Schiff Queenstown, das heutige Cove, wo auch, Cove gehört zu Cork, wo heute auch eine Titanic Experience, aber kleineren Ausmaßes wie die in Belfast zu finden ist. Aber auch eine sehr spannende Geschichte, weil während Belfast sich so mehr auf die Entstehung konzentriert, ist Cove zuständig so für die Einzelschicksale und die Geschichte der einzelnen Passagiere. Auch in Cove bzw. in Queenstown war das Hafenbecken und die Hafenanlage nicht groß genug für das gigantische Schiff. Hier musste die Titanic dann 2 Meilen auf See bleiben. Und auch hier wurden dann Gepäck, Post und Passagiere an Bord des Schiffes gebracht. Es waren 120 neue Passagiere, die an Bord gingen, aber auch mindestens 2, die das Schiff verließen. Nämlich zum einen war das der Heizer John Coffey, 23 Jahre verheiratet aus Cove, und der wollte nach Hause. Vermutlich hat er nur an Bord auf dem Schiff angehört, um eine kostenlose Überfahrt nach Cove zu bekommen. Er hatte sich dann in der auszuladenden Post versteckt, hinter den Postsäcken, um eben von Bord zu gehen. Und unser Pater Brownie, unser Hobbyfotograf, der ursprünglich hierher gebucht war auf dem Luxusliner. Ein etwas vermögenderer Mitreisender war aber so angetan von diesem Jesuiten, dass er ihm angeboten hat, ihn mit nach New York einzunehmen und auf die Fahrt einzuladen. Allerdings sein Bischof, soweit ich weiß, sein Onkel, hat dieses Ansinnen abgelehnt und somit dafür gesorgt, dass Pater Brownie oder Father Brownie, auch noch weiter Karriere als Fotograf und Feldgeistlicher machen konnte. Und zwar im Ersten Weltkrieg. Ich werde darüber mal noch extra Podcast machen, was der gute Mann so alles gemacht hat, bis er schließlich auf dem verwechselt mit der King Arthur Sage. Ja, dass er eben dann vom Glasnevin Friedhof beigesetzt wurde, dann viel, viel später. Am 10. April, 1.30 Uhr mittags, lichtete die Titanic zum letzten Mal den Anker, setzte die amerikanische Flagge als Zeichen, dass es in Richtung Amerika geht, dass das nächste Ziel New York sein würde, und begann seine verhängnisvolle Fahrt mit 2227 Menschen an Bord. Ein weiteres böses Omen. Jenny, die Schiffskatze. Angeblich hatte die Titanic seit Belfast, seit der Werft, eine Schiffskatze. Vielleicht ist sie auch von der Schwester der Titanic, der Olympic, übernommen. Und zwar war das Jenny. Jenny, die Schiffskatze. Die Stewardess Violet Jessop, Überlebende des Unglücks, erzählte, dass Jenny auf der Titanic ihre Jungen zur Welt brachte, sie in der Küche der Besatzung vorstellte und dann in Southampton eines nach dem anderen im Maul von Bord brachte. Ob das stimmt, wissen wir nicht. Wenn es stimmt, wäre das auf jeden Fall ein schlechtes Omen für die Matrosen und die Mannschaft am Bord gewesen. Chronik einer Tragödie. 14. April 1912, 9 Uhr. Die Titanic empfängt einen Funkspruch von der Caronia. Warnung vor Treibeis. 10.30 Uhr. Gottesdienst im Speisesaal 1. Klasse. 11.40 Uhr. Holländisches Schiff Nordam meldet Treibeis und Eisberge. 13.42 Uhr. Die Baltik meldet große Mengen Treibeis, 52 vor der Titanic. 13.45 Uhr. Warnung vom Schiff Amerika, großer Eisberg. 17.50 Uhr. Captain Smith ändert den Kurs Richtung Süden. 19.30 Uhr. Drei weitere Warnungen von der Kalifornien. Vor Eisbergen nur noch 50 Meilen voraus. 22.50 Uhr. Die Kalifornien ist von Eis umgeben, kann nicht mehr manövrieren. Sie schickt eine Warnung an alle Schiffe in der Gegend. Antwort von der Titanic. Halt's Maul, du störst mein Signal. Gibt der Funker des Schiffes zurück. Die Warnung vor dem Eis wird auch nicht an die Brücke weitergeleitet. Die Funker sind voll und ganz mit der Korrespondenz der Passagiere ausgelastet. Position des Eises ca. 10 Meilen nördlich der Titanic. 23.40 Uhr. Die Wache im Kränest nehmen den Eisberg wahr und geben Alarm. 37 Sekunden später erfolgt die Kollision mit dem Eisberg. 24 Uhr, das Schiff beginnt zu sinken. 5 Minuten später, dann ist es schon morgen vom 15. April, befehlt die Rettungsboote klarzumachen und zu besetzen. 40 Minuten später wird das Rettungsboot Nummer 7 als erstes zu Wasser gelassen. 2 Uhr. Noch immer befinden sich 1500 Menschen auf dem Schiff. Notboot D ist das letzte vorhandene Rettungsboot. 2.17 Uhr. Jetzt muss jeder für sich selber sorgen. Captain Smith entbindet die Besatzung von ihren Pflichten und kehrt auf die Brücke zurück, um das Ende zu erwarten. 2.18 Uhr. Das Schiff zerbricht in zwei Teile. Das Heck richtet sich steil auf. Das vordere Schiffsteil verschwindet in der Tiefe. 2.00 Uhr Minuten später ist der Spuk vorbei. 3.30 Uhr. Die Carpathia trifft an der Unglücksstelle ein und verweilt dort bis 8.50 Uhr, bis die letzten Überlebenden aus den Rettungsbooten aufgenommen worden sind, und verlässt die Unglücksstelle in Richtung New York mit 705 Überlebenden. 21 Uhr, 18. April. Die Carpathian läuft mit Überlebenden in New York ein. 2. Mai bis 3. Juli. Das britische Handelsministerium führt eine Untersuchung durch. Die Empfehlung, mehr Rettungsboote für die anderen Schiffe. 1913. Die internationale Eispatrouille wird gegründet. 1918. Die Suche nach dem Wrack der Titanic beginnt. Der amerikanische Unternehmer und Abenteurer Jack Grimm startet seine erste von drei erfolglosen Expeditionen auf der Suche nach dem Schiff. Das Auffinden des Schiffs gilt als unmöglich aufgrund der Tiefe und der Größe der Fläche. 1.9.1985. Eine französisch-amerikanische Wissenschaftsexpedition unter der Leitung von Dr. Robert Ballard entdeckt das Wrack in einer Tiefe von 3.047 Meter vor der Küste Kanadas. Ein Jahr später, im August, kehrt Ballard mit einer neuen Expedition zurück und landet mit dem Tauchboot Alvin auf dem Deck des Wracks. Er erkundet das Wrack und die Trümmerfelder, fotografiert und katalogisiert den Bereich. Die Alvin, das erste Tauchboot, das zum Wrack getaucht ist, befindet sich mit noch ein paar weiteren Tauchbooten, die das Wrack schon betaucht haben, in der Cité de la Mer und kann dort auch besichtigt werden. Es ist eines der U-Boote, eines der wenigen tiefseetauglichen U-Boote, die es bis dato gab. Spätsommer 1995. Erster Tauchgang von James Cameron von 12 Tauchgängen für seine Dreharbeiten. Jeder Tauchboot 10 bis 14 Stunden. Mit seinem Film löst er einen neuen Titanic-Hype aus. Wenn ich jetzt an diese Fahrt denke, die er da gemacht hat, so übers Heck, auch wenn die teilweise mit Modell gemacht wurden, und diese Unterwasseraufnahmen, das sind Sachen, das macht so richtig Lust, muss ich zugeben, hat auch mir richtig Lust gemacht, das mal live selber zu sehen. Und möglicherweise ist das ja auch der Grund, wieso es überhaupt zu dieser Tragödie gekommen ist, die wir jetzt gerade erleben. Was ich noch sagen wollte zur Alvin, zu Cherbourg, Cité de la Mer. Ich habe euch, glaube ich, vor ein paar Tagen auf meinem Profil gesagt, ja, es gibt eine Episode von Cherbourg, von der Cité de la Mer. Die habe ich festgestellt, bin ich euch noch schuldig. Die kommt am Freitag. Also, wenn euch das jetzt hier gefallen hat, dann gerne wieder am Freitag. So, der Robert Ballard mit seiner Entdeckung und der James Cameron mit seinem Film haben eine neue Titanic-Euphorie ausgelöst. Und möglicherweise ist das Drama, was wir jetzt gerade erleben, eine Folge davon. Denn seit Sonntag, beziehungsweise vermutlich erst seit Montag, ist die Titan verschwunden. Die Titan ist ein Tauchboot, das sich mit einem Besatzungsmitglied und vier Touristen oder vier Mann Crew auf dem Weg der Titanic befand. Das Tauchboot ist 7 Meter lang und wiegt ungefähr eine Tonne und besteht aus einer Verbindung aus Kohlefasern und Titan und wird mit Elektromotoren angetrieben. Ähnlich wie die Alvin kann es eine Tauchtiefe von 4000 Metern erreichen. Anders wie die Alvin hat es keine Sicherheitsvorkehrungen. Also man kann mit dem Schiff nur mit der Druckkapsel zum Beispiel keinen Notaufstieg machen. Das ist zum Beispiel das System, was die Alvin hat. Und es kann aus eigener Kraft, aufgrund beschränkter Batteriekapazität keinen Hafen anlaufen und benötigt ein Mutterschiff, von dem aus es zu Wasser gelassen wird. Aber auch das gilt für die Alwin. Ich meine, die Alwin hat zwar auch schon vor Land operiert, aber, als sie die Titanic erkundet hat, war sie auch an Bord von, ich glaube, der Korr oder Knorr oder wie die hieß. Nach einer Stunde und 45 Minuten Tauchgang brach der Funkkontakt zum Tauchboot ab. Jeder Interessierte kann sich einen solchen Trip buchen zur Titanic mit dieser Titan, so es sie dann noch gibt oder so es ein anderes U-Boot gibt, für 250.000 Euro pro Trip. Das muss man erstmal haben und sich leisten können. An dieser Stelle, wo das Tauchboot jetzt vermisst wird und wo die Titanic liegt, wir müssen ja, Titanic 3.800 Meter, also ist da der Atlantik so um die 4.000 Meter tief. Und das wäre natürlich sehr schwierig, ein U-Boot, das da auf dem Boden liegt, auf dem Grund liegt, zu bergen. Auch sämtliche Bergungsmaßnahmen, Bergungsüberlegungen zur Titanic, ich kann euch die mal auflisten, die es gibt im Extra-Podcast, wenn euch das interessiert, die Überlegungen. Es sind äußerst schwierig. Sämtliches Bergungsequipment, das es so gibt, von Armeen und sonstiges, die sind nicht für solche Tiefen gedacht, weil normalerweise U-Boote nicht in diesen tiefen Bereichen operieren. Sollte das U-Boot also intakt sein und nur nicht aus eigener Kraft auftauchen können, ist es fraglich, ob da eine Rettung durchgeführt werden kann. Ein weiteres Szenario wäre es, dass das U-Boot einen Stromausfall hat, trotzdem aber aufgestiegen ist und oben irgendwo an der Meeresoberfläche treibt. Das wäre eigentlich der Idealfall, da wären die Überlebenschancen am höchsten, vor allem, weil da ja auch keine Atemluft gebraucht wird. Der schlechteste Fall wäre, wenn die Tauchkugel, die Druckkugel undicht geworden wäre, Leckage hätte und es aufgrund dessen quasi eine Implosion gegeben hätte. Wenn sich dann der Druck in der Druckkugel bemerkbar gemacht hätte, wäre es zu einer thermischen Reaktion gekommen und die Crew wäre damit verloren. Das U-Boot bzw. das Tauchboot verfügt über Atemreserven für 96 Stunden. Was aber, das hört sich mal viel an im ersten Schritt, was aber im Verhältnis zu der Größe der Fläche, der abzusuchenden Fläche durch die Suchmannschaften und zur Tiefe des von 4000 Meter vom Atlantik natürlich nicht sehr viel ist, weil um das zu durchsuchen, braucht man doch eine ganze Menge mehr an Zeit. Die Firma OceanGate, der das U-Boot oder das Tauchboot gehört, hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Verfall der Titanic zu dokumentieren. Um das zu finanzieren, ist es also möglich, sich dort einzukaufen und bei den Tauchgängen mit dabei zu sein. Für dieses Jahr waren 18 Tauchgänge geplant. Eine Mission dauert circa 10 Tage, das heißt, es gibt halt einen Trip vom Hafen zur Untergangsstelle, Tauchgänge und wieder zurück, von denen man 8 Tage auf See ist. Und aktuell, gestern war dann Dienstag, hat ein kanadisches Suchflugzeug möglicherweise... Oder ein kanadisches Suchflugzeug hat Unterwassergeräusche empfangen, die möglicherweise auf Klopfsignale hindeuten, weil sie ja gewisse Regelmäßigkeiten haben. So viel zur aktuellen Entwicklung. Wie es üblich ist bei unserem Podcast, danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein, den Beitrag anzuhören. Heute mal was Aktuelles. Unsere Podcast-Themen sind ja meistens so ein bisschen, liegen schon meistens ein bisschen zurück. Am Freitag gibt es eine weitere Episode und zwar auch Thema Titanic, Cité de la Mer. Also wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann schalt am Freitag wieder ein. Wir kommen zurzeit ziemlich dicht, vielleicht bringen wir nochmal einen Sonderbeitrag. Schau mal, wie sich die Sache weiterentwickelt. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und bis bald.